Formel 1 in den Startlöchern. Zunächst stand am Montag darauf die Produktion einer Pilotsendung an. 8 Uhr früh, Bavaria. Nun wurde ich doch ein wenig nervös. Konnte ich den Erwartungen wirklich entsprechen? Ich rief erstmal einige Freunde an. Denen war das aber eher nicht so wichtig. Naja, erstmal die Pilotsendung, dann wohl in den dritten Programm. Mal sehen, was und ob da draus etwas wird. Am Montag fuhr ich also ein zweites Mal zu Bavaria und dort wurde mir erklärt, wie Formel 1 nun genau aussehen sollte. Die erste Chartshow mit Videoclips, eine noch nie im deutschen Fernsehen gezeigte Sensation. So war der Plan. Die Sendung sollte tatsächlich in erster Linie aus Musikvideos bestehen, die das neue Medium in der Popmusik darstellten. Nur zur Auffrischung der Erinnerung. Von solchen Musikvideos, vor allem aus den USA, aber auch Großbritannien, hatte man Anfang der 80er zwar einiges gehört, doch zu sehen war so etwas in Deutschland bis dahin eher selten. Seit dem 1. August 1981 existierte mit MTV, Music Television, ein speziell auf diese Präsentationsform ausgerichteter Kanal, der unheilverkündend mit dem Song »Video Killed the Radio Star« von den Buggles gestartet war. In deutschen Unterhaltungsshows spielten Musikvideos nur eine sehr untergeordnete Rolle, gewissermaßen als vereinzelte, kulturelle, exotische Kleckse außer der Reihe, wenn der jeweilige Künstler verhindert war. Formel 1 war ganz anders angelegt. Musikvideos sollten zu einem zentralen, tragenden Bestandteil der Sendung werden. Aber ob das überhaupt jemand sehen wollte, blieb reine Spekulation. Doch die Macher und Planer des Formates wie Andreas Thiesmeier, Michael Bentele oder der legendäre Rolf Spinnrads waren sich einig darüber, dass es ein großes Ding werden sollte. Aus heutiger Sicht war das Gelingen von Formel 1 eine todsichere Angelegenheit, aber zu Beginn der Ära eben nicht. Dass sich hier ein Stück deutsche Fernsehgeschichte anbahnte, war mir genauso wenig klar wie den anderen Beteiligten. Sonst hätten wir wohl auch nicht so sorglos produzieren können. Ein Kultstatus entwickelt sich immer erst später. Das ist bei Fernsehsendungen wie Wetten, dass nicht anders gewesen als beim legendären VW Käfer oder Rubiks Zauberwürfel. Die allererste Ausgabe von Formel 1, die sogenannte Nullnummer, diente lediglich dazu, dem produzierenden WDR, aber auch den anderen angegliederten Sendern ein Bild davon zu geben, was sie überhaupt erwartete. Jedem an der Vorproduktion unmittelbar Beteiligten quoll die Zuversicht aus den Poren, dass es Folgeepisoden geben würde, obwohl die Absägung der oberen Etage noch ausstand. Das Vertrauen schien immens zu sein, weshalb die Vorproduktion eher als Formsache denn als ernsthafte Profilierungshürde galt. Zunächst einmal gab es für mich aber erneut einen großen Dämpfer. Kein super Studio im großen Ausmaß und in beeindruckend professioneller Umgebung, keine schicke Showkleidung. Stattdessen empfing mich eine enge Räumlichkeit, ein Mini-Studio mit 3 alten Autoteilen, nicht viel besser als beim Casting. Anziehen sollte ich einen ölverschmierten Overall, ein Kleidungsstück, das mir noch nie gefallen hatte. Aber ich machte alles brav mit, dachte mir, die wissen schon, was sie tun. Damals hatte ich nicht begriffen, dass alles, vom Ambiente bis hin zu meinem Outfit, einen bewussten Gegensatz zu üblichen Musikshows darstellen sollte. Bis dahin war der Dauerbrenner Disco das Maß aller Dinge gewesen. Ein stets anzugtragender, wie aus dem Ei gepellter Ilja Richter, sagte die Stars in einem cleanen, gelackten Studio an. Außerdem gab es zwischendurch voraufgezeichnete, klamaukartige Einspielfilme mit Ilja, häufig begleitet von mehr oder weniger sangesbegabten Prominenten, wie dem späteren Fußball-Bundestrainer Berti Vogts. Ich kenne übrigens niemanden, der diese Filmchen irgendwie komisch fand. Aber Ilja Richter wollte zeigen, dass er eigentlich Schauspieler war und nicht nur Moderator. Das hatte er übrigens mit Hans-Joachim Kuhlenkampf gemeinsam, der sich eher als verhinderter Burgschauspieler in Wien sah und seine erfolgreichen Fernsehshows eher belächelte. All das, was eine Fernsehshow bis dahin ausmachte, wollte Regisseur Michael Bentele eben nicht. Deshalb gab es bei uns den Nachbau eines an Dreck und Schmuddel erinnernden Schrottplatzes in der Produktionshalle. Und wieso war der Name der Sendung Formel 1? Ja, man wollte einen Titel haben, der die Top- bzw. Pole-Position schon im Namen trug. Außerdem stand Formel 1 für Tempo. Die Sendung sollte zügig sein, nicht nur weil ich in hoher Geschwindigkeit sprach, sondern weil auch sehr schnell geschnitten wurde. Für die damalige Zeit war das unheimlich schnell, für die heutige eher normal. Das Ganze sollte also Speed haben, Karacho und ganz anders daherkommen als alles bisher Dagewesene. Regisseur Michael Bentele meinte dazu, Formel 1 ist ein toller Name und steht für Schnelligkeit. Aber Formel 1 mit den cleanen, großen, schnellen Autos fanden wir nicht so passend. Wir dachten immer, es muss etwas Schmutziges sein, denn Rock'n'Roll ist im besten Fall schmutzig. Und Autos, Rock'n'Roll und Musik gehören einfach zusammen. Soweit ich weiß, war es das einzige Mal, dass Bernie Ecclestone nicht schnell genug war, sich den Namen seiner Autorennen zu sichern. Das ist ihm danach nie wieder passiert und nur aus diesem Grunde dürfen Musiksendungen und die damit verbundenen CDs, DVDs und Veranstaltungen auch heute noch den Titel Formel 1 tragen. Zur Zeit der Fernsehsendung wusste jeder Jugendliche, dass der Name mit Musik zu tun hatte. Heute ist das mitunter anders. Du hast also die Autorennen kommentiert, höre ich öfters und erkläre dann den Jüngeren, dass der Name auch für etwas anderes steht. Die deutschen Charts, die von Media Control ermittelten Top 75, waren das Grundgerüst von Formel 1. Das hieß, es sollten alle Songs, die neu in der Hitliste waren, gezeigt werden und auf jeden Fall die Top 10. Dazu noch Musiktipps und eine Übersicht, was sich so in anderen Ländern gerade in den Charts tummelte. Ziemlich viel für eine Dreiviertelstunde. Deshalb wurden viele Videos später gekürzt, denn sonst hätte die Sendung 3 Stunden gedauert. Es sollten also alle Songs, die in Deutschland erfolgreich waren, zu sehen sein. Da gab es durch die neue deutsche Welle recht viel deutsch gesungene Lieder, aber auch noch den ein oder anderen Schlager. Und auch der war in der Sendung vertreten. Roland Kaiser, Andy Borg und viele mehr konnten ein Lied davon singen und Madonna oder Joe Cocker die Klinke in die Hand drücken. All das gab es bei uns auf dem Schrottplatz. Aber dazu später mehr. Zunächst waren wir ja noch in der Testsendung. Als erstes lernte ich das, was auch die späteren Aufzeichnungen ausmachen sollten. Jeder, der im TV- oder Filmbereich arbeitet, kennt das nur zu gut. Warten, warten, warten. Eine Sängerin namens Ixi wurde im Studio und draußen auf der Terrasse aufgezeichnet. Der Knutschleck hieß der Song und war eine Nachwehe der langsam verebbenden neuen deutschen Welle. Erst danach moderierte ich einige andere Titel an, verkündete diverse Charts und verabschiedete mich bis zum nächsten Tag. Dann das gleiche Spiel. Warten, bis ein Außendreh für eine andere Newcomer-Band abgeschlossen war. Diesmal brannten draußen einige Mülltonnen. Erst dachte ich, man wollte die Heizstrahler sparen, aber weit gefehlt. Regisseur Bentele war gerade aus New York zurückgekommen und wollte damit ein Stück Brooklyn-Atmosphäre verbreiten. Nur hatte ich davon keine Ahnung. All das waren lediglich die ersten Eindrücke von dem, was mich und die Zuschauer später als Dekoration erwarten würde. Sehr innovatives und experimentelles Bühnendesign. Meine Moderationen fielen mir leicht und ich legte sie mir erst kurz vorher im Kopf zurecht. Die meisten Titel kannte ich vom Radio her und musste dazu nur noch nett in die Kamera schauen. So weit, so gut. Allerdings fehlte mir eine gewisse Souveränität im Umgang mit meinen Armen und Händen vor der Kamera. Also fragte ich auch bei späteren Sendungen immer noch manchmal, hängen meine Arme richtig? Was natürlich für Gelächter bei der ganzen Crew sorgte. Dann war alles vorbei. Die Pilotsendung wurde dem WDR vorgeführt und es wurde entschieden, wie es weitergeht. Dass es weitergehen würde, glaubten, wie bereits erwähnt, anscheinend alle. Im Herbst des Jahres 1982 saßen die Unterhaltungschefs der ARD bei einer Sitzung zusammen und schauten sich die Formel 1 Testsendung an. Sie waren wohl begeistert, denn statt der geplanten 13 Shows für den WDR wurden 27 Folgen für alle dritten Programme eingeplant. Die Premiere sollte am Dienstag, dem 5. April 1983 sein, zumindest im WDR, denn die Sendung lief in einigen dritten Programmen an ganz anderen Wochentagen.